herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Der Name Nehberg steht für Abenteuer und Überlebenskunst. Der ehemalige Konditormeister Rüdiger Nehberg fuhr mit dem Tretboot über den Atlantik, hat allein den Dschungel durchquert und hat, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, zeitlebens versucht, einem mutmaßlichen Mörder in Brasilien auf die Spur zu kommen. Seine Tochter Kirsten ist mit den Abenteuergeschichten und Obsessionen ihres Vaters aufgewachsen und hat sich zusammen mit einem ARD-Team auf Spurensuche in den Dschungel Brasiliens begeben. Herzlich willkommen, Schauspielerin Kirsten Nehberg. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja. Wir haben es gerade schon kurz gezeigt vor der Sendung. Du hast von deinem Vater ein Survival-Kit bekommen. Ja. Wie alt warst du, als er dir das geschenkt hat?
Ich glaube, ich war so 12, 13, als ich das bekommen habe. Zu Weihnachten habe ich es bekommen, meine ich ja.
Und konnte man als 12, 13-jähriges Mädchen, das sich wahrscheinlich in der Zeit, ich weiß nicht, Haargummis gewünscht hat, mit so einem Survival-Kit was anfangen?
Also ich habe ja immer irgendwas von ihm bekommen, was jetzt außerhalb meiner klassischen Wunschliste stand. Er hat mir immer was gebastelt. Ja. Und ich habe mich darüber gefreut und es war, blieb ja bis zu seinem Tod spannend, was da überhaupt drin war, weil das wusste ich nicht, weil ich es nie gebraucht habe und dann wirklich erst nach seinem Tod geöffnet habe.
Das heißt, er hat dir damals gesagt, das sollst oder darfst du nicht öffnen, ja, oder wolltest du es auch nicht
öffnen? Nee, er hat gesagt, du darfst es wirklich erst öffnen.
Oh mein Gott, dass du das ausgehalten hast.
Ja, ja.
Du hast nicht mal so kurz unter der Decke nachts geluschert, was da so...
Nee, ich wusste ja, ich habe das und hab's dann, hab halt das schon respektiert, wenn er das so gesagt hat.
Hier sehen wir euch auch beide, aber mittlerweile weißt du ja, was drin ist. Verrätst du es uns?
Ich öffne es?
Ja, gerne.
Ja, inzwischen weiß ich's. Ich habe auch den 100-Dollar-Schein, der da drin war.
Den habe ich schon nicht verkehrt.
Den habe ich schon mit nach New York genommen und dort ausgegeben und habe den jetzt mal heute mit dem Euroschein.
Also er hat 100 Dollar da reingepackt.
Er hatte 100 Dollar reingetan, das steht jetzt mal hier symbolisch, der 100er. Ja. Dann Fotos von meinen Freunden, von meinen Eltern.
Ach, von deinen damals besten Freundinnen.
Genau. Und da ist sogar, das sehe ich jetzt gerade, Claudia und Sonja Dehnert. Ja. Mein Vater war ja auch mit Klaus Dehnert damals in der Danakil-Wüste zum Beispiel. Ne? Die waren ja befreundet und auch
Abenteurer. Kinder auch.
Und die Kinder halt. Wir hatten sehr viel miteinander zu tun, eben weil unsere Väter dasselbe gemacht haben.
Ne? Abenteurer waren.
Abenteurer, genau.
Andere ins Büro gegangen sind, sind eure in den Dschungel oder auf den Atlantik oder wo auch immer hin.
Genau, da ist meine Adresse drin, dass man mich zuordnen kann.
Nie verkehrt.
Mhm. Und dann meine ich, dass da noch eine Tablette.
Was für Tabletten sind das? Kopfhörtabletten?
Also, ich sagte das jetzt mal. Es war eigentlich noch eine Tablette drin, die ist jetzt irgendwie gerade verschwunden.
Und er hat dir geschrieben, wofür die gut sind, die Tabletten.
Genau, also pass mal auf, ich lese es mal vor.
Ja. Das ist die Schrift, kann man gerade mal in die...
absolut, ja.
Und das war 1979. Oh, wie toll, dass du das alles noch hast. Das hätte ja auch schon längst so auf dem Weg...
Guck mal, ja, ich kann auch
das,
sagen,
ich hatte... Das ist seine Schrift, hat er ganz klein geschrieben. Du konntest das aber offensichtlich gut lesen.
Ja, muss auch jetzt eine Brille. So. Als Kind hätte ich es noch besser entziffern können. Und ich lese es einfach mal. Liebe Kiki, wenn du dich an unsere Abmachung gehalten hast, hängst du jetzt in der Scheiße. Dann sei dir gesagt, dass Mutti und ich jederzeit voll hinter dir stehen. Die 100 Dollar entsprechen heute 170 Mark. Damit kannst du jederzeit zu uns zurücktrempen. Und sollte es noch schlimmer um dich stehen, kannst du uns zumindest anrufen lassen. Ja, dir Essen oder Medikamente beschaffen, jemanden bestechen, einen kleinen Schaden regulieren. Notfalls komme ich sofort persönlich, das möchte ich dir hiermit sagen. Maggie und Rüdiger, 24.12.79. Die zwei größeren Tabletten sind gegen Schmerz, die kleinere Tablette ist gegen Depressionen. Sie macht dich für 24 Stunden munter. Nimm sie wirklich nur im Notfall. Alles Gute, Darling, und auf Wiedersehen.
Ist das toll.
Ja.
Oh, wunderbar. Also ein Survival-Kit von Rüdiger Nehberg finde ich ganz zauberhaft, wie er das gemacht hat. Und auch, dass er diesen kleinen Anhänger dazu gebastelt hat.
Genau, ich glaube, da hier war auch noch mal irgend so ein Schleifchen dran. Das ist
schön
verloren gegangen. Und ich habe es in der Tat verlegt gehabt. Weil ich hatte überlegt, es mit nach Brasilien zu nehmen. Und es war aber so, dass ich in dieser Corona-Zeit aufgeräumt habe, wie so viele. Und habe es irgendwo hingetan, wo ich dachte, das wäre klug, es dahin zu tun. Und ich habe es nicht mehr wiedergefunden.
Gut, dass du es jetzt gefunden hast. Und gut, dass du auch das Tagebuch nicht weggeschmissen hast in diesem Aufräumwarm. Denn das ist ja die Grundlage einer Dokumentation. Ja. Ihr seid auf Spurensuche gegangen. Dein Vater hat in den 80er Jahren jemanden getroffen in Brasilien. Nachher sind Menschen in dessen Umfeld verschwunden. Man denkt auch an Verbrechen. Frage, hat dieser, jene Häuptlingen, wie er sich damals nannte, was damit zu tun. Und das alles habt ihr versucht, jetzt rauszufinden.
Ja.
Wir reden drüber. Super spannend. Licht ins Dunkel bringen, das versuchen wir jetzt auch, auch ohne Stirnlampe, aber mit deinem Wissen und dem, was du alles erfahren hast dort im Dschungel. Denn du, wir haben es gerade gehört, warst mit einem ARD-Team auf Spurensuche. Diese Geschichte, wir haben jetzt wirklich nur gerade Umrisse davon mitgekriegt, ist total mysteriös. Da ist ein Deutscher, der sich als Häuptling ausgibt im brasilianischen Dschungel, auf einmal sterben Menschen in seinem Umfeld. Wann hat dein Vater zum ersten Mal davon gehört?
Also davon gehört auf jeden Fall vor 82, als er nach Brasilien fuhr, weil das Tagebuch von damals, wo er Tatunkanara das erste Mal begegnet ist, ist von 82 und ich habe mir alles nochmal durchgelesen. Und mein Vater ist damals bei den Schwiegereltern untergekommen. Die hatten das erste Hotel, also Hotel ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so eine Unterkunft da in Barcelos, Brasilien.
Schwiegereltern von Tatunkanara?
Von Tatunkanara, die hatten so eine Pension, Oasis. Und mein Vater hat dort übernachtet für eine gewisse Zeit. Er hätte auf dem Boot schlafen können beim Kumpel. Und er hat sich für das Hotel entschieden, weil das sehr gemütlich eingerichtet war. Und in dem Moment war Tatunka noch nicht da. Er wusste aber, der kommt und er hatte von ihm schon gehört und wusste auch, dass es jemand, der Geschichten erzählt, die mein Vater nicht für realistisch hielt. Mhm. Und dann kam Tatunka und mein Vater hat alles notiert, ne, damals. Er fand es, die Geschichten waren fantastisch, um sie in einen Roman vielleicht zu verarbeiten. Und er hatte damals Tatunka auch ein bisschen Aufmerksamkeit gespendet in einem Reisebericht, den er veröffentlicht hat. Halt nicht so viel, aber genug, um Tatunka ein bisschen sauer zu machen, weil er halt seine ganzen Geschichten, die er so von sich gab, nicht geglaubt hat. Weil er behauptet, der Häuptling eines indigenen Stammes zu sein, die unterirdisch leben, von Außerirdischen abstammen. Und mein Vater ist halt bodenständig und hat daran nicht geglaubt.
Das heißt, dein Vater hat diesen Mann, diesen Menschen getroffen, der offensichtlich ja auch eine gewisse Faszination hatte. Ja. Wann hast du davon zum ersten Mal gehört, von ihm, von dieser ganzen Geschichte? Wie sehr hat ihn das auch zu Hause noch weiter beschäftigt?
Also ich habe davon gehört, ich kann jetzt nicht genau das Jahr sagen, aber Ende 80, im hinteren Bereich von den 80ern, als nämlich das BKA sich bei meinem Vater gemeldet hatte und gefragt hat, trauen Sie Tatunkanara einen Mord zu? Und da hatte mein Vater ganz klar gesagt, nein. Ne, das ist jemand, der neigt zur Übertreibung, was auch dadurch deutlich wird, dass er seine Geschichten immer ändert. Also er bleibt nicht stringent bei einer Geschichte, sondern er ändert ständig und gleicht an und so. Und somit merkt man eigentlich schon, dass er Geschichten ja irgendwo aus der Luft greift oder aus Büchern hat. Weil Tatunkanara oder wie er richtig heißt, Hansi Richard Günther Haug, hat Tarzan-Hefte geliebt. Und interessanterweise, mein Vater schrieb auch in diesem Tagebuch.
Ist auch so ein bisschen so Typ, ne? So Tarzan-Typ.
Genau, er kam auch damals aus dem Dschungel in einem Tarzan-Outfit, ne? Und hat sich dann als Indigener verkauft. Und mein Vater hat genau beschrieben, was für Literatur dort in seinem Zimmer zu finden war. Das waren eben Bücher von Außerirdischen und ja, mystische Bücher.
Der hatte aber offensichtlich ja eine Faszination. Dein Vater ist ja auch dahin gereist, wahrscheinlich, weil er schon von dem gehört hatte, Tatunkanara. Da gab es ja in den 70er Jahren, glaube ich, schon die ersten Berichte über ihn. Und irgendwie musste er ja was gehabt haben, dass Menschen ihn faszinierend fanden.
Also er ist nicht wegen Tatunka hingefahren. Mhm. Er hatte andere Pläne, wollte in den Dschungel und hat das auch gemacht. Und Karl Brugger war zu dem Zeitpunkt ebenfalls da.
Karl Brugger ist wer?
Karl Brugger ist ein ARD-Journalist, der erschossen wurde. Und da ist unklar, von wem.
Aber auch praktisch im Umfeld.
Im Umfeld. Also er hatte ganz, ganz viel mit Tatunka zu tun. Und Tatunka war nachher auf ihn nicht mehr gut zu sprechen. Weil diese ganze Tatunka-Nara-Geschichte wurde populär aufgrund eines Buches, welches Karl Brugger veröffentlicht hat. Der hat nämlich die Geschichte von Tatunka aufgeschrieben. Der hat das geglaubt. Also zumindest so, dass er dieses Buch veröffentlicht hat. Und er war auch als mein Vater da war, wollten sie in diese Richtung und dieses unterirdisch lebende Volk suchen. Und es kam halt immer was dazwischen. Ne? Und mein Vater schrieb auch in dem Buch, er hat sich ganz viele Notizen zu Tatunka gemacht.
Genau.
Der wurde erschossen in Rio de Janeiro. Und er schrieb in dem Buch, dass er grundsätzlich, was Tatunka erzählt, findet er schon es ist ein Storyteller und er verkauft sich gut. Aber er sagte, unglaubwürdig, es sei denn, er machte eben so Notiz, okay, wenn Karl Brugger und Tatunka zurückkommen mit Beweisen, dann meinte er, könnte man daraus was machen, so buchtechnisch. Ne?
Das heißt, als dein Vater ihn zum ersten Mal getroffen hat, gab es noch keine Toten im Umfeld?
Warte mal kurz. Es gab schon Vermissten.
Es gab schon einen Vermissten,
absolut, weil er schreibt da auch drüber.
Und Tatunka war ja Reiseführer, auch im Dschungel, hat also Leute, Touristen, Touristinnen in den Dschungel geführt. Ja. Die hatten von ihm gehört. Irgendwie war ja so ein Nimbus anscheinend, so eine Aura
um diesen Menschen. Aufgrund des Buches von Karl Brugger, weil das wurde nämlich ein Bestseller. Mhm. Und dadurch hatte Tatunka diese ganzen Interessenten für seine Reisen. Mhm. Und er hat auch ganz klar gesagt, das hatte mein Vater auch geschrieben, man muss außergewöhnlich sein als Reiseführer. Natürlich muss man sich irgendwie absetzen von den anderen. Ne?
Jetzt ist dein Vater vom BKA angerufen worden. Mhm. Und er hat ja das letzte Mal, als er Tatunka traf, eben noch nichts von irgendwelchen verschwundenen Opfern gehört. Und das BKA ruft an. Er sagt erstmal, er kann sich das nicht vorstellen. Ja. Wann hat er denn angefangen zu zweifeln oder umzudenken?
Während des Gespräches. Also der BKA-Beamte hatte meinem Vater dann erzählt, warum er diese Frage stellt und hat einfach erzählt, ne, wer vermisst ist, welche Leiche gefunden wurde oder welche Überreste einer Leiche gefunden wurden und so weiter. Also er hat das ausgeführt und dann hatte mein Vater, fing an drüber nachzudenken und das machte dann schon irgendwie Sinn. Es klang plausibel. Und dann hat er sich mit dem Zuständigen getroffen vom BKA und hat natürlich sich dann angeboten, weil die Geschichte einfach unglaublich ist. Ja. Also diese ganze Geschichte mit Tatunka kann sich jemand gar nicht ausdenken. Die ist so verrückt, auch eben mit seiner deutschen Herkunft und wie das alles entstanden ist um ihn herum. Und dann hat er gesagt, ich kann in Brasilien recherchieren. Also er hat sich wirklich dahinter geklemmt, hat angefangen zu recherchieren, weil er einfach andere Möglichkeiten hat als so ein BKA-Mitarbeiter. Ne? Denen sind ja die Hände gebunden. Und mein Vater ist einfach schmerzbefreiter, was das angeht. Ne?
Und er war ja dann, wie gesagt, noch mal im Dschungel, hat dann auch eine Dokumentation gemacht und hat ihn auch noch mal getroffen. Und er dachte, der Häuptling, vermeintlicher Häuptling, es geht um seine Geschichte, aber natürlich wollte er versuchen, Informationen zu kriegen. Ja. Und das war alles Thema jetzt oder Gedankengut auch eurer Dokumentation, über die wir gleich unbedingt noch sprechen müssen. Mutig und auch ganz schön verrückt, wenn man sich das jetzt alles noch mal anschaut. Irre, ne? Wie ist es für dich gerade gewesen? Das ist ja immer, wenn man seinen Papa noch mal sieht und so lebendig.
Aber es ist okay gewesen, emotional. Aber es wird ja da gesagt, dass seine Familie, also meine Tante, mein Onkel, die waren ja bei der Bank. Mhm. Ne? Und mein Opa ja auch, mein Großvater. Und die Familie wollte, also seine Eltern wollten, dass er auch zur Bank geht. Und dann hat er da ja eine Lehre angefangen. Mhm. Ich glaube, 3 Tage hat er durchgehalten. Und da habe ich auch gedacht, der Mann bei der Bank, das ist klar, das geht nicht. Ne? Das funktioniert gar nicht.
Ja, aber wie toll, dass der auch so seine Leidenschaft und das, was ihn so triggert ja fast schon, ne? Treibt, dass er das wirklich so ausleben konnte. Und das ist ja, wie die Kölschen jetzt sagen würden, auch immer gut gegangen, für ihn zumindest. Ja. Aber wie war das für dich als Tochter, wenn du dann manchmal diese Bilder gesehen hast oder gehört hast und auch gar nichts gehört hast, weil er Gott weiß, wo im Dschungel war?
Also es war als Kind erst mal am Anfang, wenn er unterwegs war, habe ich da keine Gefahr gesehen. Ne? Weil man ist ja naiv, man kennt es nicht, dass etwas passieren könnte. Und als dann Michael Teichmann erschossen wurde bei einer Expedition, in dem Moment schlug das ins Gegenteil um. Ne? Da war ich dann wirklich ein bisschen überempfindlich, dass ich echt, wenn er unterwegs war, in der Schule anfing zu heulen. Und dann einfach so, und ich dann immer so, ich weiß, er ist heute gestorben, ich weiß, er ist jetzt gerade erschossen worden. Und dann hat meine Lehrerin, Frau Molter, hat dann nach der Rückkehr meinem Vater gesagt, so, die heult hier immer. Und mein Vater, hör mal auf, Kirsten, das war peinlich. Ja, er konnte damit nicht so umgehen. Ich konnte damit damals nicht so umgehen. Aber es ist dann wiederum zu einem späteren Zeitpunkt, hat es sich wieder geändert, dass ich dann dachte, der ist unsterblich. Mhm. Ne? Und ich
im Drachenblut gebadet.
Ja, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass er seine Schutzengel trainiert hat.
Muss, weil was er alles gemacht hat, sich da im Dschungel absetzen zu lassen über den Atlantik, ob im Tretboot oder, wie wir gerade gesehen haben, auf einem Baumstamm. Und Teichmann hast du gerade erwähnt, es war, glaube ich, ein Kameramann, der ist mit ihm auf dem Blauen Nil, war das?
Blauer Nil oder Rudolf See?
Erschossen worden von Räubern, ne, auf jeden Fall.
Oder war es Rudolf See? Blauer Nil, erschossen worden, ja. Und das war Glück, also... Verzeihung an die Familie, nein, also das habe ich jetzt ganz falsch ausgedrückt. Das war eine Sache des negativen Glückes, wen es trifft. Ja. Es hätte jeden von den dreien treffen können. Und das hat mich auch echt, ich konnte Michael Teichmann auch nie so loslassen.
Ne? Das glaube ich.
Auch heute noch habe ich immer, dass ich schon an den denke. Ne? Ich habe oft, auch im Buch steht ja, wo der gewohnt hat, Sirichstraße. Ich bin denn da auch im Alter mal hin und habe geguckt, ob da irgendein Name noch steht. Und habe meine Mutter auch gefragt, ob sie noch Kontakt zu den Teichmanns hat. Weil mich das hat mich berührt, weil der war ja auch oft bei uns. Das waren ja Freunde. Ne?
Aber dein Vater war eben ein ganz besonderer. Wie war das für dich, auch vor Klassenkameradinnen, vor Freundinnen, wenn man so einen außergewöhnlichen Vater hat? Weil eigentlich wünschen sich Kinder ja so nach dem Motto, ich möchte so einen Spießer als Papa. So einer, der nicht groß auffällt, nicht so laut ist und nicht mal was Besonderes macht.
Also das war auch mal so, mal so. Als mein Vater halt noch jünger war, am Anfang seiner Reisen, oder der öffentlichen Reisen, gereist ist er ja immer, hatte er ja auch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen aufgrund dieser Würmer,
die er gegessen hat.
Er war ja als Würmerfresser bekannt. Und das war ein bisschen anstrengend für mich. Das hat sich ja nachher gewandelt, als er eben, wie in dem Trailer ja gesagt wurde, seinem Leben dann einen anderen Sinn gegeben hat. Da verblasste das dann. Und das war dann schon anstrengend. So, ne? Wurdest du dann nicht von den Klassenkameraden, aber von anderen denn von der Schule so gehänselt.
So, was esst ihr denn zu Hause und so? Und
ja,
was
oder auch der Würmerfresser. Und das hat mich auch komischerweise, obwohl ich ja weiß, dass das ja auch Publicity ist, hat mich das schon verletzt, wenn jemand so ankam. Auch später noch so, dein Vater ja der Würmerfresser, so fand ich jetzt nicht so gut. Aber mein Gott, man weiß ja auch manchmal gar nicht. Man sagt halt manchmal auch Dinge, die man nicht so meint und die bei jemandem anderen anders
ankommen. Ja, und als Kind ist einem ja vieles peinlich. Das ist ja ganz schlimm, gerade in einem bestimmten Alter. Aber er hat ja auch tolle Sachen gemacht. Er ist zum Beispiel mit dir mit dem Fahrrad nach Schweden gefahren, weil du ja so ein ABBA-Fan warst. Und also, er hat es geschafft, dich tatsächlich zu dem Haus von den ABBAs, von Björn, glaube ich, zu bringen. Und du hast ihn dort getroffen.
Ja, den habe ich getroffen.
Hat gerade den Müll rausgebracht oder was?
Nee, also ich habe ja schon geklingelt. Also als ich 12 war, wollte ich dahin. Und er so, ja klar, wann hast du einen Sommerferien, fahren wir da hin, sind wir mit dem Rad hingeradelt. Und als wir dann auf Lidingö waren, also wir waren dann erst Baldersgattern in dem Büro von ABBA, wo die goldenen Schallplatten, also so war, das war Stapel über Stapel über Stapel, da gab es einen Raum, da waren die gestapelt. Also wirklich, es war der Wahnsinn, ne? Bis unter die Decke und so. Und dann sind wir nach Lidingö und da wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nur, dass sie auf Lidingö wohnen sollen. Und dann hat mein Vater gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal, wie man Adressen rauskriegt. Und dann war eben natürlich der ganz einfache Weg über den Taxifahrer. Und dann hat der Taxifahrer mir eingezeichnet, wo die wohnen. Und dann sind wir dahin. Und dann hatte mein Vater, als wir dann in Björkutz trampen, wo Björn Ulvaeus wohnte seinerzeit, hat mein Vater vorne am Anfang der Straße, hat er gesagt, ich warte hier. Und ich habe das als Kind, ich meine, ich war 12, ne, ich habe das gar nicht verstanden. Ich so, aber warum willst du nicht mit und so? Und er kiss, mir ist das so peinlich. Und ich war dann von da an wirklich regelmäßig da. Ein bisschen unangenehm, immer Frühjahrsferien, Sommerferien, Herbstferien. Immerhin zählt dann...
Echt? Ja, so ein Fan warst du?
Ja, Wahnsinn. Ich
war. Und der hat ja auch mal, Rüdiger hat ja auch mal den... aber es eine Torte gebacken und hat dir so mit Konzertkarten für das Konzert in Bremen erschlichen.
Am 1. November 1979, es war ein Donnerstag.
Guck mal hier, die Torte, Wahnsinnsding, du. Das ist ja ein absolut, Kunstwerk.
Ja, irre. Also wir kamen halt, haben keine Tickets bekommen. Das war ja, damals hatten wir diese Arena noch nicht in Hamburg. Ja. Deswegen sind die Bands dann irgendwie in diesem Fall nach Bremen jetzt gekommen. Und ich wollte unbedingt rein. Und dann hat er gesagt, Kirsten, du musst wissen, wenn man irgendwie was will, du brauchst mindestens Plan A, Plan B, Plan C. Und dann haben wir halt erstmal eine Anzeige geschaltet in der Zeitung, ganz klassisch. Dann dem Geschäftsführer geschrieben, ob nicht der Geschäftsführer ein besonderes Präsent überreichen möchte, eben eine Marzipanarbeit. modelliert. Und die dritte Plan C war, dass mein Vater eine Kiste gebaut hat, bestehend aus zwei Bereichen. Im unteren Bereich hatte ich Platz. Wir hatten also stabile Griffe rechts und links. Und obendrauf waren sanitäre Utensilien, ne? So Mullbinden, ja, und so. Und dann war der Plan, dass ich dann reingetragen werde. Und dann meinte er irgendwann so, also genau, um es kurz zu machen, wir haben dann Karten bekommen, ja, über die Anzeigen, also sehr viele sogar, so dass noch Freunde mitgekommen sind. Aber als wir dann nach Hause kamen, weil wir Karten in Oldenburg abgeholt hatten, lag wirklich vom Geschäftsführer der Stadthalle Bremen ein Brief bei uns im Kasten und meinte, ja, tolle Idee, nehme ich an, machen Sie mal und dann kommen Sie zu mir. Und dann waren wir am 1. November 1979 im Büro von Herrn Clausen, glaube ich, hieß der. Und ja, und da hatte ich dann die Möglichkeit, wirklich, dann haben wir die Torte übergeben. Ich konnte bei den Proben zu gucken, ja.
Also von daher eine besondere, nicht langweilige Kindheit.
Es war.
Und ich wette, du könntest den ganzen Abend noch tausend, ja, Geschichten erzählen, was er so mitgebracht hat und auch erzählt hat. Und es ist ja auch spannend, du hast ja dann auch so kleine Survival-Trainings mit ihm gemacht. Also finde ich wirklich spannend. Aber apropos, aber in Schweden, meine Kollegin Katrin Brinkmann hat hier in Hamburg einen Kollegen von dir getroffen. Er ist in Schweden geboren, in der Schweiz aufgewachsen und heute, wie du, in Hamburg zu Hause.
Andreas Grötzinger, Schauspieler mit schwedischen Wurzeln, ist seit 2013 in Hamburg zu Hause. Gleich mehrfach spielt er im norddeutschen Kultkrimi Großstadtrevier mit. Seine Rolle ein echter Fiesling, Typ osteuropäischer Mafioso.
Pass auf, du schuldest mir 80 Riesen. Die will ich in 3 Tagen wieder haben. Und wenn du mir die Kohle nicht bringst, dann breche ich dir jeden Knochen einzeln.
Fett! Und man durfte mit allem spielen, was das Böse so zu bieten hat. Ich war ja am Schauspielhaus fest und kam in Hamburg an und habe alles mitgenommen, was es irgendwie gab. Einmal am Unsorg spielen und natürlich auch ins Großstadtrevier mal.
Zu sehen ist Andreas Grötzinger auch im Musikclip der Band Fjäril. Sängerin Anne Löwenmark ist ebenfalls Schwedin, singt in ihrer Muttersprache. Der Titel Glömmer, Glömmer.
Glömmer bedeutet vergessen, vergessen, vergessen. Es geht um ein sich häuten und hinter sich lassen von altem Ballast. Ein Vergessen oder Abstreiten der Wurzeln.
Ihre skandinavischen Wurzeln sind Andreas Grötzinger und Musikerin Anne Löwenmark dagegen bis heute wichtig. In ihrer zweiten Heimat Hamburg, in der beide Familien gegründet haben. In dieser schwedischen Kirche hatten sie sich vor 6 Jahren kennengelernt. Das schwedische Volkslied kennen beide seit Kindheitstagen.
Ja, in der Musik kann man sozusagen die Erde, in der man die Wurzeln geschlagen hat, einfach mitnehmen.
Genau.
Und sie da wieder aufbauen, wo man gerade ist.
Egal wo, am liebsten reden sie, klar eigentlich, in ihrer Muttersprache.
Mein zu Gott. Ja, jättegott.
Gott mit Öle, genau.
Darf natürlich nicht fehlen, der typisch schwedische Matschkuchen, Klattkocker.
Für jede Kaffeeparty in Schweden gibt es die Klebekuchen. Oder Matschkuchen. Das ist ja auch, guck mal, das ist matschig.
Da kommen Erinnerungen hoch an die Kindheit in Skandinavien.
Ein Teil auf einer Insel in den Schären. Meine erste große Liebe, ein blonder Labradorhund, Mimi. Ich bin jeden Sommer dahin gefahren. Es war ein helles, ein freundliches, ein Sommerland immer.
Denn schon mit 3 Jahren zieht Andreas Grötzinger in die Heimat seines Vaters, in die Schweiz. Mittlerweile hat er 3 Pässe.
Als erstes gibt es für mich Heimat seit Kindesbeinen, nur im Plural. Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich ein bisschen neidisch werden kann auf Menschen, die an einem Ort geboren, aufgewachsen sind. Ich weiß aber auch von mir selber, dass ich da Atemnot bekäme. Ich habe gar keine andere Wahl, als mich zu bewegen.
und offen zu sein für neue Herausforderungen. Gerade spielt Andreas Krötzinger übrigens im Köln-Theater. Die Bühne irgendwie auch eine Art Heimat für den Kosmopoliten.
Ja, spannend. Wir müssen zurück zu der auch spannenden und sehr spannenden True-Crime-Geschichte, die jetzt in der ARD kommt. Denn wir haben ja gesagt, du bist auf Spurensuche gegangen mit einem ARD-Team auf die Spurensuche von Tatunka Nara, dem Deutschen, der sich als Häuptling in Brasilien ausgibt und in dessen Umfeld Menschen verschwunden sind. Tatunka Nara, schon der Name ist geheimnisvoll, die Figur auch. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt auf Spurensuche zu gehen?
Also Dina, die Regisseurin, die kam damit mit der Idee und hat auch recherchiert und hat alles zusammengetragen und hat das dann zu der Hörfilmproduktion nach Berlin getragen mit der Frage, ob man das nicht zusammen machen möchte. Und das Team wurde dann zusammengestellt. Ne? Das war ja sehr ein übersichtliches Team.
Wie viele Leute wart ihr?
Also wir waren jetzt auf dem Boot selber. Wenn wir jetzt uns vor der Kamera mal weglassen, hatten wir Dina Dada als Regisseurin und die das Buch geschrieben hat und die Idee hatte. Dann hatten wir einen Kameramann, Henning Wirz, also Gott sei Dank ein großartiger Kameramann. Dann hatten wir einen zweiten Kameramann und einen zweiten Regisseur, Felix Meschede, der auch die tollen Drohnenshots gemacht hat. Dann hatten wir noch Juliane Vari dabei, die den Ton gemacht hat und einen Aufnahmeleiter.
Hier sieht man auch das ganze Team.
Genau,
und mit diesem ganzen Team seid ihr jetzt knapp 4 Wochen oder 3,5 Wochen nach Brasilien gefahren und seid erstmal nach Manaus. Wir können ja hier mal zeigen, wir haben die Route durch den Dschungel im Grunde als Karte nochmal, also das ganze Team.
Ja.
Und dann seid ihr mit einem Boot unterwegs gewesen oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, wir waren mit dem Boot. Wir haben ein Boot geschartert.
Es geht von Manaus dann nach Barcelos.
Barcelos, genau.
Über den
Rio Negro.
Rio Negro, ein großer Fluss dort.
Mhm.
Okay. Und da hattet ihr ein Boot und wart von dort, habt ihr dann versucht, alles, was ihr je über den gehört habt, über diesen mysteriösen Häuptling und natürlich über die Opfer. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Was sind das für Menschen, die da ums Leben gekommen sind?
Also es gibt einen Menschen, wo man es halt nachweisen kann, weil erstaunlicherweise das Skelett gefunden wurde und das auf absurde Weise überhaupt zugeordnet werden konnte, weil das ist ja im Grunde schon völlig ausgeschlossen, dass man jemanden im Dschungel findet. Wenn jemand im Dschungel verschwinden lassen möchte, dann geht das und man findet diese Person nicht. Und es kamen hier so viele absurde Zufälligkeiten zusammen, dass diese Person gefunden wurde und zugeordnet werden konnte, was man in der Dokumentation sehen kann, was eigentlich völlig ausgeschlossen ist, wie das passiert ist. Das war der Schweizer Herbert Wanner.
Mhm. Ein Tourist auch?
Tourist, der mit Tatunka unterwegs war, weil der Tatunka jedem immer erzählt hat, du bist der erste Weiße, der mein unterirdisch lebendes Volk sehen darf.
Mhm. Ja?
Und da gibt es dann, und die sind dann auch begeistert gewesen von diesen außerirdischen Fluginstrumenten, die da noch sein sollen. Man darf natürlich nicht vergessen, das war in den 80ern.
Da war auch Erich von Däniken, da war überhaupt so ein, überall hat man UFOs gesehen.
Genau.
Und da war so eine Welle von Außerirdische, kommen uns besuchen oder waren vielleicht schon hier.
Genau, und das war ja noch nicht ganz so aufgeklärt wie heute. Ne?
Mhm.
Und Google Maps gab es noch nicht. Und
es gab gar kein Internet.
So, genau. Man konnte, natürlich gab es da mehr so vielleicht diese Hoffnung, wenn man sich für außerirdisches Leben interessiert, dass man denkt, die können auch hier unterirdisch noch leben. Ne?
Mhm. Also das war eins von den Opfern. Wer waren die anderen?
Genau, John Reed. Ja. Das ist der wessen Schicksal ich am meisten zu Hause bei uns mitbekommen habe. John Reed ist ein Amerikaner, der ist vermisst, aber da gibt es auch andere Aussagen von Tatunka, dass er auch sagte, da liegen die Überreste von ihm. Also bei Tatunka ist es so, er sagt halt mal das so und so. Nachher hat er halt immer gesagt, er glaubt, dass er noch bei seinem Volk lebt und einfach nur nie zurückgekommen ist. Und bei John Reed war es eben so, dass mein Vater sehr, sehr viel Kontakt zu der Schwester hatte, Sandy Reed, die auch nach wie vor sehr engagiert ist. Tatunka, zu stellen, sagen wir es mal so, zu stellen.
Ja, weil das muss man vielleicht noch mal sagen, Tatunka konnte ja nie überführt werden. Also es gab immer die...
Also sagen wir mal so, er musste sich nie wirklich äußern dazu. Ne? Er wurde da ein bisschen befragt in Brasilien, aber er wurde geschützt. ne, von der Regierung. Warum, wieso, weshalb, das kann man auch in dieser Dokumentation sehen. Und ich muss dazu sagen, also es gab eine Theorie, warum er geschützt wurde. Also es gibt Dokumente, er hat für die Regierung gearbeitet. Mhm. Was er genau für die gemacht hat, da gab es eine Theorie. Und jetzt nach der Dokumentation sind von zwei unterschiedlichen Stellen sind Informationen zu mir gedrungen, dass das wohl diese Theorie wohl ganz nah an der Wirklichkeit sein könnte.
Man merkt schon, du darfst nicht zu viel sagen, du willst auch nicht zu viel verraten. Genau. Aber wir können ja mal einen Ausschnitt aus der Dokumentation zeigen, weil ihr habt hier Zeitzeugen getroffen und habt natürlich versucht, diese Fälle zu rekonstruieren. Was war zum Beispiel mit John Reed? Wo ist der verschwunden? Warum ist der verschwunden? Oder eben der Schweizer? Oder nachher war er auch noch eine Touristin. Das war eine Deutsche, glaube ich.
Eine Deutschschwedin, genau, Christine.
Und du hast dich ja versucht, mal so ein bisschen auch in die rein zu versetzen, als die mit Tatunka durch den Dschungel gegangen sind. Ja, und so kann es gewesen sein, ne? Dass der eigentlich auch, Tatunka, netter war, mit dem man gerne losgegangen ist und dann völlig allein im Dschungel, wer weiß, was passiert ist.
Mein Vater schrieb auch, er ist eine sympathische Erscheinung. Mhm. Meine Mutter hat das ebenfalls, sie ist ja mal als Lockvogel unterwegs gewesen mit Tatunka. Die hat es auch gesagt, dass er sympathisch rüberkommt.
Hochstapler müssen sympathisch sein. Sonst wird es nicht funktionieren. Genau. Absolut, das sind immer charismatische Menschen. Hier sehen wir ihn nochmal, der halt mit dem Wasser dann Reiher oder so in der Hand.
Ja, das ist natürlich ein bisschen unsympathisch, wirkt es. Meine Mutter hat übrigens erzählt, als die unterwegs waren, er wusste ja nicht, dass sie Lockvogel ist, dass es da eine Situation gab. Also sie fand ihn sympathisch, also jetzt nicht unsympathisch, und dann gab es aber eine Situation, da hat sie gedacht, so, da hat er was gemacht, wo sie dachte, so, das war jetzt schwierig.
Unter der Oberfläche könnte was dauern. Also Fakt ist, ihr habt ja wirklich versucht, auch ihn irgendwie zu treffen, zu finden. Und es ist gar nicht so leicht an ihn. Man kann nicht einfach ein Telefonbuch oder im Internet gucken, wo wohnt er, und ihn treffen. Das ist nicht so einfach, ne?
Also ich kann so viel sagen. Ich glaube, dass er sogar gar kein Handy hat, glaube ich, weil er einfach sich auch natürlich schützen möchte gegenüber Journalisten, gegenüber Deutschen vor allem auch.
Ich finde es jetzt auch beängstigend, wenn man das so sieht und hört.
Also
wie ging es dir da?
Also wir hatten zwei Situationen, die waren nicht schön. Oh, ich kriege richtig Gänsehaut. Und da muss ich sagen, mir wurde vorher gesagt von Christina Haferkamp, das ist ja eine, die ständig dort drüben ist und Indigene dort betreut, begleitet und so weiter. Und die, dadurch, dass sie ja ständig da ist und damals für meinen Vater auch mal unterwegs war, im Auftrag, Tatunka Nara, die hat mir gesagt, Kirsten, unterschätzt es nicht. Der ist wirklich gefährlich. Sein Sohn ist absolut gefährlich. Ihr steht auf der schwarzen Liste. Also ich, mein Vater stand ja sowieso auf der absolut schwarzen Liste. Und es gab zwei Situationen. Bei der einen habe ich mich wirklich geschämt, wie wir das unterschätzt haben, was für eine Macht dieser Mann hat. Und dann gab es eben diese Krisensituation, hat ein Level erreicht. Ich hoffe, ich darf das sagen, dass wir hatten ja zur Lea nach Berlin und zu Florian Müller hier bei euch im Haus hatten wir eine Standby-Leitung. Ne? 24
zu der Redaktion.
Stunden am Tag hatten wir eine Leitung hier, eben Her Production und hier zu euch, zum NDR, falls es eskaliert, dass ihr eingreifen könnt. So. Und es gab eine Situation, wo wir überlegt haben, ist das jetzt der Punkt, wo wir
stoppen und wo ihr vielleicht auch stoppen müsst. Also wir verraten jetzt vielleicht noch gar nicht mehr, weil ich glaube, du hast schon wirklich Spannung aufgebaut. Nein, du hast noch nicht zu viel verraten. Vor allem ist ja auch interessant, ob ihr ihn und wie ihr ihn vielleicht dann erlebt habt. Das kann man alles sehen in der ARD am 17. Juli im Ersten und vorher schon in der Mediathek. Es sind drei Teile geworden.
Ja.
Zum Schluss vielleicht noch mal die Frage, Kirsten, weil leider ist unsere Zeit schon zu Ende, obwohl es noch 1000 Fragen gibt. Meinst du, dein Papa wäre stolz, dass du
mein Vater steht hinter mir.
Ja,
absolut. Ich spüre das. Und ich hoffe an die Produktionsfirma, ich habe so viel Auflagen bekommen, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf.
Es war alles gut. Es war alles gut und sehr spannend. Und vergiss nicht, dein Überlebenspaket wieder einzupacken. Wer weiß, ob du es vielleicht noch mal brauchst.
Ich hoffe nicht.
Danke dir vielmals. Oh und Gott, morgen zu Gast bei Hinnerk ist der Schauspieler Jochen Busse, der hier in Hamburg spielt. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich nachher ein aufregendes Fußballspiel. Und nicht vergessen, 17. Juli hier in der ARD, die Doku True Crime. Tschüss, bis dahin.